Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der sogar mit in Gütersloh war, als die blau-weiße Welt noch in Ordnung war. Und jenem Glaskugel-Experten, der mir schon kurz vor dem Anpfiff am Samstag im Marschwegstadion gezwitschert hat, dass er nicht das allerbeste Gefühl gegen den Angstgegner aus Jeddelo hat. Hallo Henning.
Moin Lars, grüß dich.
Henning, wir müssen sprechen. 1-2, 0-1, 1-3. Das sind nicht die Lottozahlen. Was macht das mit dir?
Es betrübt mich. Es lässt mich ratlos zurück. Es macht mich im Augenblick auch ein bisschen fassungslos. Ich bin froh, dass es ist gerade Montagnachmittag. Ich bin froh, dass wir schon zweimal schlafen konnten seit dem 1-3. Da sieht die Welt heute schon ein bisschen anders aus, aber es liegt doch ein schwerer Stein im Magen.
Ich weiß, was du meinst. Ja, das waren die letzten drei Heimergebnisse des VfB Oldenburg gegen den SSV Jeddelo, um das nochmal aufzuklären. Seit dem Wiederabstieg aus der dritten Liga in die Regionalliga Nord. Ja, wir müssen heute natürlich sprechen über den verpatzten Saisonstart, den sich, glaube ich, jeder beim VfB Oldenburg anders vorgestellt hat. Über unsere ersten Eindrücke, so die ersten Lehren, sag ich immer so, was wir aus so einem Spiel ziehen können. Wollen natürlich auch hören, was der Trainer zu diesen 90 Minuten gesagt hat. Und blicken dann auch ein wenig voraus auf den nächsten Sonntag. Denn, wie es beim VfB Oldenburg irgendwie so die letzten Jahre ist, jetzt hast du schon am zweiten, dann spielt da so ein bisschen Druck, ne Henning?
Jetzt ist Druck aus dem Kessel. Dario sagt es ja selber, wenn wir Sonntag irgendwas wieder so machen wie jetzt, dann machen wir wirklich was falsch. Norderstedt war auch die letzten Jahre nicht das beste Pflaster, aber jetzt muss was kommen.
Absolut, aber wir wollen natürlich erstmal über das Derby am Samstagabend reden. Erstmal erfreulich, 4.722 Zuschauer im Marschwegstadion. Da noch herrliches Wetter im Gegensatz zum heutigen Montag. War ein schöner Fußballabend, wenn man jetzt mal aus Oldenburger Sicht das Ergebnis außen vor lässt.
Ja, es war angerichtet, es war wunderbar. Fast 4.800 Zuschauer haben wir die gesamte letzte Saison nicht einmal gehabt. Nicht mal gegen Meppen oder Lübeck. Das Stadion war voll, die Stimmung war gut. Alle hatten das neue Trikot an, ob in weiß oder in blau.
Alle nicht, aber tatsächlich sehr viele, ne? Also aber auffällig.
So gut ist, glaube ich, eine Trikotkampagne selten gestartet beim VfB Oldenburg. Und ich bin, das kann ich schon mal vorweg sagen, nach dem Spiel noch kurz, ganz kurz, wirklich ganz kurz in die Waldstraße gegangen, um mich da auf ein Bier hinzusetzen und in mein Glas zu weinen.
Um dich kurz blicken zu lassen.
Ja, nur, dass ich da bin. Und da waren so viele Leute mit so vielen Trikots und was hätte das für ein schöner Abend werden können? Was hätte das für ein Zeichen nach außen für den VfB Oldenburg sein können? Aber hätte, hätte, Wäscheleine.
Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Wir gehen so ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Ich weiß nicht, was da dein Eindruck war. So die ersten 10, 15 Minuten habe ich gedacht, jo, die Jungs sind ehrlich erstmal ganz gut drin. Da waren noch keine großen Torchancen dabei, aber gerade so in der Anfangsphase wurden viele Zweikämpfe gewonnen, gerade auch so in der gegnerischen Hälfte den Gegner gut unter Druck gesetzt. Daraus eben noch keine große Torgefahr entfacht, aber man dachte so, ja, das geht doch erstmal ganz gut los.
Genau, man sah sich die ersten 10 Minuten bestätigt in den Eindrücken der Vorrunde. Das Spiel hat zum Wetter gepasst und zur Stimmung. Da wurde
welche Vorrunde denn?
Vorbereitung, meinte ich.
Ach, sorry. Du,
gut, dass du aufpasst.
Ich dachte, wir haben schon eine Vorrunde gespielt.
Ja, du machst das hier ja auch professionell. Ich komme ja nur in der Freizeit.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Da habe ich gedacht, okay, es läuft. Gut, die Mannschaft ist da. Ich hatte ja Befürchtungen vor dem Spiel, hast du eben schon angedeutet. Und da dachte ich, gut, es sieht gut aus. Jetzt kommt gleich die erste Torchance. Dann nimmt man das Stadion mit und dann irgendwann fällt das Tor. So kam es dann nicht.
So kam es nicht, doch das erste Tor ist gefallen.
Du bist heute sehr spitz, finde
ich. Ja, sorry, ich habe mich sehr auf diese Folge mit dir gefreut, Henning, trotz des Ergebnisses. Nein, das erste Tor ist gefallen und ja, man liebt es ja als Journalist, ausgerechnet
ja.
Max Wegner.
Ja, war ja auch klar, es sei ihm ja auch gegönnt, dass er eins schießt.
Bevor wir auf die Entstehung eingehen, kurze Erzählung aus der letzten Woche vom Live-Talk, bei dem du ja selbst nicht dabei warst. Passenderweise, wir haben da so ein kleines Wunschkonzert gemacht mit den Trainern und haben ihnen, ich hoffe, ihr habt es hier gehört im Podcast-Feed, wir haben es ja hier nochmal reingespielt, die Trainer gefragt, wen sie sich wünschen würden aus der anderen Mannschaft beim Thema Wunschkonzert. Was hat Dario Fossi gesagt?
Hat er Max Wegner gesagt?
Er hat Max Wegner tatsächlich gesagt, weil er sagt, was das Thema Anlaufen und Führungsperson, Anlaufen in der Defensive, also den Gegner vorne schon anlaufen, plus das Thema Führungsperson, ist das einfach ein Spieler, der dem VfB damals sehr geholfen hat. Das tut er heute dem SSV Jeddelo und jetzt trifft er auch noch.
Jetzt trifft er auch noch. Ja, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass, glaube ich, Max noch da wäre, wenn Fossi durchgängig da gewesen wäre.
Möglich, ja.
Aber das brauchen wir nicht wieder aufwärmen. Ja, und jetzt trifft er auch noch. Macht genau das, was er kann. Von der Strafraumgrenze zieht er ins lange Eck, unhaltbar. Die Fehler werden vorher gemacht.
Genau, Entstehung. Habe ich mir nochmal angeguckt. Also, Johnny Peitzmeier hat hinten den Ball, spielt den ja, halb hoch in Richtung Mittellinie auf Mats Facklang, glaube ich, ja, auch eine Variante, die durchaus so gedacht und einstudiert ist, denke ich. Der legt den Ball so ein bisschen quer auf Willem Hofrogge. Jetzt nicht kein leichter Ball zu kontrollieren. Willem will den abschirmen, verliert aber den Zweikampf. Ball geht nach vorne zu Max Wegner, der sich ja, schon nochmal drehen kann, den Ball schon nochmal auf links zurechtlegen kann und dann in die lange Ecke abschließt.
Dann macht er, was ein Stürmer machen muss. Dazu gehört auch noch...
Henning, was war für dich das größte Problem in der Aktion?
Das größte Problem war für mich die eine Sekunde, die sich unsere beiden, ich glaube Innenverteidiger, nicht einig waren. Wer geht auf den ballführenden Spieler, wer geht auf den rechts sich freilaufenden Jedloer Stürmer. Das hat Max Wegner, glaube ich, die 1-2 Meter gebracht, die er dann hatte. Und den Schuss für so ein Tor hatte er auch. Und reine Vermutung jetzt, der VfB hat ja noch Foulspiel reklamiert. Der ein oder andere mag im Kopf auch schon bei diesem Foulspiel gewesen sein und schon eine kleine Entschuldigung gehabt haben, um nicht mehr richtig in den Zweikampf gehen zu müssen. Ich habe von der Tribüne aus tatsächlich auch gedacht, dass es ein klares Foul war. Habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Das hätte ich auch nicht gepfiffen.
Ich habe es mir auch angeguckt. Ehrlicherweise sehe ich da kein Foul.
Genau.
Bewusster Zweikampf.
Genau.
Und so ja, ist und dieses das, Tor hat einfach was gemacht, muss man sagen.
Es hat was gemacht und es war wieder mit dem ersten Torschuss, mit der ersten Torchance geht er rein am ersten Spieltag und auf einmal fällt vieles zusammen, was vorher sehr hübsch ausgesehen hat.
Ja, aber muss das denn gleich zusammenfallen? Also ich meine, wir reden vom ersten Spieltag, die Jungs gehen unbelastet in die Saison, haben eine gute Rückrunde gespielt, sind eingespielt, haben Selbstvertrauen. Muss so ein 0-1 schon so viel ausmachen?
Die Antwort auf die Frage kennst du? Das muss nicht, es sollte auch nicht so sein.
Also ich habe mich gewundert, ehrlich.
Wir kommen aus der Restrunde der vergangenen Saison, in der wir gesagt haben, Dario hat es geschafft, genau das zu ändern, dass eben die Mannschaft nicht zusammenfällt bei dem ersten Gegentor, was in der Hinrunde letztes Jahr ständig passiert ist. Ich habe mich auch gewundert. Ich habe mich allerdings auch an vor 14 Tagen erinnert, als ich hier sagte, wir brauchen noch einen erfahrenen Spieler fürs Mittelfeld. Das, glaube ich, brauchen wir auch weiterhin. Das muss nicht der Allerbeste sein, aber einer, der den Kopf hochnimmt, einer, der vorangeht, der auch mal...
Du redest von der 6 oder?
Das ist mir egal. Einer im Mittelfeld, der nicht Max Facklam ist und nicht im Tor steht. Einer im Mittelfeld. Ich habe den Eindruck, dass das ein bisschen Nick Otto machen soll. Hat in diesem Spiel nicht funktioniert, ja. Insgesamt nicht funktioniert mit ihm. Ich glaube, man hat große Stücke auf ihn gesetzt. Ich habe das hier selber auch gesagt, dass ich vermute, dass er ein Führungsspieler, ein wirklicher Leistungsträger auch werden wird in dieser Saison. Das kann er ja auch alles noch werden, ist ja jetzt nur ein Spiel. Aber das hat Samstag überhaupt nicht funktioniert.
Das sehe ich auch so. Jetzt muss man zum Schutz von Nick Otto sagen, dass er einer von, ja, ehrlicherweise 11 war, die nicht funktioniert haben. Und dann noch einige dazu.
Ja.
Ja, also es fällt dieses Tor und der VfB weiß danach ehrlicherweise nicht so richtig, was er mit dem Ball anfangen kann, weil den hatte er genau. Größten Teil des Spiels. Ballbesitz, viele, ja, viele Querpässe hinten, auch Johnny Peitzmeier war ja eine Art Libero an der Mittellinie teilweise, gerade dann auch nochmal eine Schlussphase, wobei es da normaler ist, aber schon auch sehr frühzeitig. Das ist, glaube ich, ein klarer Plan auch. Du wolltest was dazu sagen?
Ja, das mag grundsätzlich ein klarer Plan sein, dass der Torwart mitspielt. Das ist ja so, das ist jetzt ja auch nichts Neues, aber das war schon eklatant. Also, dass über 90 Minuten der Torwart derjenige ist, der im Mittelkreis versucht, den Ball loszuwerden und ihn nicht los wird vernünftig, das wird nicht der Plan gewesen sein, dass es so ist. Es ist vor allem auch, ich habe nur 2 Vorbereitungsspiele gesehen gegen Rödinghausen und in Gütersloh. Da war das nie der Fall, da haben wir nicht so gespielt. Ich glaube, Es war einfach dem geschuldet, dass wir keine Räume, keine Lücken gefunden haben und dass wir einfach mit dem Ball keine Idee hatten, uns eine Chance rauszuspielen. Und das eine möchte ich nur sagen dazu, was ich so frustrierend finde, ist, dass diese Spiele gegen diese Gegner und gegen Jeddelo 2 im Besonderen ja immer gleich ablaufen. Der VfB hat den besseren Kader, hat die bessere Mannschaft. Der Gegner steht defensiv, das soll er auch, wobei Jeddelo auch gut angelaufen ist, trotz der Defensive. Und uns fällt nichts ein. Und der Gegner ist mit jedem Vorstoß gefährlich. Mit jedem. Also ich kann es an dieser Stelle schon einmal sagen, ich glaube, Jeddelo hat effektiv 6-mal aufs Tor geschossen. Davon waren 3 Tore, 2-mal Latte, 1-mal Pfosten.
Ja.
Und der VfB hat effektiv wirklich aufs Tor 2-mal, glaube ich, geschossen. Das war ein cooler Ball und das Tor, was auch mehr Glück als Verstand gewesen ist. Und Das ist dann ein Unterschied. Und dann muss man am Ende auch sagen, es ist bei jedem Fußballspiel immer diese Frage nach verdient und unverdient. Ich finde das eine total unseriöse Frage beim Fußball. Weil wenn sich an die Regeln gehalten wird, ist ein Fußballergebnis immer verdient. Immer. Weil Fußball hat nur ein einziges Ziel. Du musst mehr Tore schießen als der Gegner. Und wenn du das besser kannst als der Gegner, dann gewinnst du jedes Spiel verdient. Es ist egal, wie viel Ballbesitz du hast, wie gut deine Zweikampfwerte sind, ob dein Torwart blind ist. Es ist völlig egal. Wenn du am Ende unter Einhaltung der Regeln ein oder sogar zwei Tore mehr schießt als der Gegner, dann hast du verdient gewonnen und so auch der SSV Jedelo 2 an diesem Samstag. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön. Ich würde übrigens auch, wenn du das nicht hören möchtest, sogar trotzdem von einem verdienten Sieg sprechen, denn von Ballbesitz kann man sich heutzutage im Fußball wenig kaufen. Jedelo war besser, effektiver, hatte auch mehr Torchancen, also sprach sehr, sehr viel.
Wir sind einer
für
Meinung.
Den SSV.
Ja.
Ja, also wir waren stehen geblieben. Ballbesitz ja, Chancen nein, Ideen auch nein und dann fällt nach einer Standardsituation in der 37. Minute das 0-2, wo ich sehe schon ein bisschen deinen verzweifelten Blick. Du dich, glaube ich, heute noch fragst, wie, aber das ist eine Qualität, wie Simon Brinkmann, Jedelo Stürmer, den Ball mit dem Kopf noch so erstmal an die Latte buxiert hat. Zur Erklärung, danach springt der Ball zurück direkt auf den Volley von Gazis Yalla, der zweite Ex-Oldenburger. 0-2.
0-2. Ist mir völlig unverständlich, wie so ein gechippter Freistoß, glaube ich, ohne jeden Druck zwischen zwei Verteidigern runterkommen kann und irgendwo auf 1,80 Meter Höhe im Flug an die Latte geköpft werden kann. Es ist mir unerklärlich.
Das aus meiner Sicht aber Qualität.
Qualität
eines Stürmers. Weil der Gegenspieler, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es Leon war oder Marc Schröder, war schon auch dran. Also das war ja,
genau. Und es waren ja zwei, einer vor ihm, einer hinter ihm. Ja. Und das spricht für Qualität natürlich. Das spricht auch dafür, dass der VfB Oldenburg einen guten Spieler auf der Liste hatte.
Ja.
Den er
leider nicht rein in die Wunde, aber es tut halt weh an diesem Montag.
Du, ich darf in die Wunde, weil es meine eigene Wunde ist. Und es ist ja die Wahrheit. Nein, und dann kommt der Ball dahin und dann ist es natürlich Gazis Yalla aus 9 Metern, der ihn da reinhaut. Der ein tolles Spiel gemacht hat, der da hinten den Laden zusammenhält, der eine Ausstrahlung hat, den ich, das haben wir hier mit Fossi letzte Saison auch besprochen, den ich gerne damals in der dritten Liga gehalten hätte, weil er defensiv so viel kann und der mittlerweile wirklich ein gestandener Spieler ist und der einen Unterschied macht. Und dann macht er ihn rein und dann fühlt er auf einmal 2-0 und im Stadion sitzt du und weißt gar nicht, was los ist.
Ganz kurzer Einschub noch vor dem Tor. Als Fußballer träumst du davon, dass der Ball so von der Latte auf deinen Volley springt. Du brauchst dich gar nicht mehr groß bewegen. 10 Meter vom Tor und er drischt ihn rein. Ich glaube, ich weiß nicht, auch da nicht, ob es Leon oder Marc war. Ein VfB hat noch versucht, auf der Linie zu blocken. Von da aus springt der Ball dann ins Tor. Aber da konnte man dann nichts mehr machen. Ja, Ex-VfBer Wegner, Ex-VfBer Yalla, fast VfBer Brinkmann. Henning, das tut weh, oder?
Das tut weh. Und könntest du noch sagen, dass Dominik Ndura auf rechts auch ein gutes Spiel gemacht hat?
Absolut.
Für Jedelo 2? Pfostenschuss, erste Halbzeit. Wer weiß, wo der Ball hingegangen wäre, wenn er nicht abgefälscht gewesen worden wäre.
Auch so ein Spieler, der einfach so unaufgeregt das spielt, was er so kann, ne? Auf der rechten Seite. Also jetzt mal ernsthaft. Er hat überhaupt kein herausragendes Spiel gemacht, aber ich fand ihn grundsolide, rechte Seite beackert, immer mal Akzente nach vorne gesetzt, nach hinten fast nichts zugelassen.
Das ist gehört zu
auch ein Spieler, an dem der VfB ja zumindest mal auf der Liste hatte in diesem Sommer.
Und ein Ex-VfBer, und das gehört zur Wahrheit des Spiels. Der SSV Jedelo hat verdient gewonnen und hat ein solides, gutes Spiel gemacht, aber die haben ja auch jetzt niemanden auseinandergeschossen und werden nicht Meister werden. Ja. Die werden noch viele Spiele diese Saison verlieren und brauchen erstmal ihre Punkte, um nicht ganz unten reinzurutschen. Und das macht es ja umso frustrierender, dass du jetzt nicht gegen den Top-Favoriten verloren hast, sondern auf die Art und Weise gegen einen Gegner, egal wie er heißt, von dem du von der Qualität sagen musst oder zumindest denkst, dass der Anspruch sein sollte, den doch zu Hause am ersten Spieltag zumindest zu schlagen. Und wenn es nur 1-0 ist, das ist natürlich, was hat Fossi gesagt, maximal frustrierend, ich glaube.
Das werden wir uns gleich nochmal in Ruhe anhören, was der Trainer dazu gesagt hat. Ja, trotzdem auch, man muss es einmal loswerden, Lob an den Küstenkanal. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass da eine etwas gewachsenere Mannschaft steht. Sie wirkten sehr körperlich stabil, hinten die Dreierkette mit Yalla, Gramberg und von Aschwege hat mir echt gut gefallen. Die haben da alles weggeräumt. Ist natürlich dann auch immer so ein bisschen dankbar als Mannschaft, die führt. Da kannst du glänzen durch defensive Ordnung, aber du musst es halt auch mal auf den Platz bringen. Den Japaner Taguchi im Mittelfeld fand ich echt nicht schlecht. Viel gelaufen, wie man so kennt, häufig von japanischen Spielern. Und ja, nach vorne, ich meine, mit Gavilou, Wegner und Brinkmann bist du jetzt auch nicht so schlecht besetzt in der Offensive.
Das ist so. Und alles, was sie nach vorne gemacht haben, war gefährlich.
Ja.
Und da muss man den Hut ziehen. Das muss man auch anerkennen. Da ist ja auch nichts dabei.
Gut, dann haben wir die zweite Halbzeit. Da hat Dario relativ früh, schon 57. Minute, dann den Dreifachwechsel gezogen.
Erstmal hat er in der Halbzeit nicht den Wechsel gezogen.
Ich habe tatsächlich gedacht, wir haben einen Live-Ticker gemacht am Samstagabend. Komm, den müssen wir kurz machen. Ich habe in der Halbzeit gezogen, ich würde jetzt Lubongo, Schäfer und Boccaccio direkt zur Halbzeit bringen. Ja. Diese drei sind exakt gekommen, allerdings erst in der 57. Minute.
Ja, waren vielleicht noch nicht ganz warm, ich weiß es nicht. Ja, es kommt dieser Dreifachwechsel.
Welche Jungs sind rausgegangen? Es waren
Demay, Brandt. Otto und Brandt.
Genau. Otto.
Ja. Es waren auch nötige Wechsel.
Ja, du brauchtest 1-gegen-1 Spieler jetzt.
Das ist so. Wir können ja vielleicht die nächsten beiden Wechsel auch noch dazu nehmen. Dann kommt Möschel noch rein und Otto Ali kommt noch rein.
Für Pepschi und wer ist für Otto Ali raus? Oh, defensiv einer.
Hoffrogge,
genau, aus
dem Zentrum. Ja. Ja. Das sind 5 Wechsel kurz nach der Pause, die binnen 12 Minuten passieren. Ja. Und das ist auch ein Eingeständnis des Trainers, zu sagen, gut, das war heute für diesen Tag, für den ersten Spieltag, die falsche Aufstellung, muss man so sagen.
Da ist ja auch, definitiv.
Kann passieren, ist nicht schlimm, aber das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, auch diese Kurzfristigkeit, ne? Dass du sagst, 57. 3, 63. Da liegen da hast du gerade 3 neue gebracht, da liegen nochmal gerade 6 Minuten dazwischen, dann bringst du den 4. neuen und dann in der 70. den 5. neuen. Also das war schon ein eindeutiges Zeichen, dass er unzufrieden war, das werden wir ja auch gleich hören. Und man muss ja auch ernsthaft fragen, wie konnte er zu diesem Zeitpunkt nicht unzufrieden sein?
Das wäre am erschreckendsten gewesen. Ja. Das Gesicht von Dario nach dem Spiel war ja das, was einem Hoffnung gibt, dass er sieht, dass es schlimm war. Aber das weiß er natürlich, ist völlig klar. Aber wir können vielleicht bei den ausgewechselten Spielern noch kurz bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Also Demay hat sich in die Startelf gespielt durch die Vorbereitung, die er gut gemacht hat. Für mich verwunderlich. Also ich habe ihn letztes Jahr nicht im Stamm gesehen, hat dann aber gute Spiele gemacht. Deswegen hat er sich das verdient zu spielen. Konnte er die erste Halbzeit nicht abrufen, musste runter. Otto, glaube ich, weiterhin viel mehr erwartet von ihm. Viel mehr Führung, viel mehr Ordnung, viel mehr Akzente. Den rauszunehmen, fand ich auch Statement. Wir wissen nun immer nicht, ob vielleicht hat er auch einen Schlag auf den Fuß gehabt oder was auch immer, das wissen wir nicht. Aber es macht ja überhaupt nicht den Eindruck.
Da würde ich was zu sagen.
Bitte gerne.
Ich glaube, dass du Nick Otto in der Situation nicht mehr brauchst.
Okay.
Weil es steht 0-2. Er ist der defensive Organisator im Mittelfeld. Du brauchst jetzt Ideen gegen eine tiefstehende Mannschaft. Und Julian Boccaccio als quasi sein Ersatz, so nenne ich es dann in dem Moment, ist ja derjenige, der dann im Zentrum angespielt wird und den Ball hat. Ich glaube, dass du diese Fähigkeiten von Otto in dem Moment nicht mehr brauchst.
Ja, Boccaccio ist natürlich spielerisch der deutlich offensivere Part auch. Ja,
torgefährlicher.
Ist nicht 1-1 ein Sechser wie Otto, sondern offensiver, ein Achter, vielleicht sogar ein Zehner. Aber ich bin noch mehr bei dieser mentalen Geschichte, bei dieser Führungsspielergeschichte. Und da war mein Eindruck, dass Nick Otto einer ist, den wir brauchen dieses Jahr, der da wirklich auch was zusammenführt im Mittelfeld und in der ganzen Mannschaft. Und dann im ersten Spieltag den so früh runterzunehmen, egal wie es steht, das fand ich trotzdem eine Aussage.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, aber ich glaube es einfach, dass der Spielsituation geschuldet war. Ja, ich glaube, die anderen beiden Wechsel, Brandt und Demay, dass jetzt einfach auf den Außen was passieren musste. Lubongo mit seiner Schnelligkeit und 1-gegen-1-Fähigkeit. Lino Schäfer mit seiner 1-gegen-1-Fähigkeit. Der für mich das größte Fragezeichen war, da bin ich ehrlich, warum er nicht gespielt hat. Alle anderen, die von den vermeintlich möglichen Stammspielern auf der Bank saßen, waren in der Vorbereitung mal kürzer, mal länger angeschlagen, haben Teile verpasst. Das werden wir gleich auch nochmal vom Trainer hören. Linus hat, finde ich, eine starke Vorbereitung gespielt, wurde in Gütersloh geschont, so war die Aussage. Jetzt stecke ich nicht drin, ob im Training vielleicht auch noch mal ein bisschen Problemchen waren. Auf jeden Fall ist das für mich in der Form, die ich in den letzten Wochen vorher gesehen habe, für mich der gesetzte Spieler rechts außen.
Ja, hätte ich auch gedacht. Und er war auch aus meiner Sicht der Einzige, der was gebracht hat nach der Einwechslung. Also der das Spiel positiv in unsere Richtung verändert, ein bisschen positiv. Also die zweite Halbzeit war ein Tick mehr nach vorne, ein Tick mehr versucht. Das kann man der Mannschaft auch nicht absprechen. Nun stand auch die Sonne mittlerweile so tief, dass auch Zwerge lange Schatten werfen, das muss man auch sagen. Aber es war natürlich trotzdem auf einem für den ersten Spieltag doch erschreckenden und ernüchternden Niveau weiterhin.
Beschaulich war es. Bis zur 85. Minute, dann fällt tatsächlich nochmal das 1:2, beziehungsweise kurz vorher vielleicht die größte Chance vom VfB, als sich Mats Facklam, können wir gleich nochmal über seine Rolle sprechen, sehr schön durchsetzt auf der rechten Seite, den Ball sehr gut querlegt, quer zurück auf Aurel Lubongo, der den eigentlich machen muss aus 10 Metern. Torwart war nicht mehr im Tor, ich glaube der Spieler, ich weiß nicht wer es war, von Yellow blockt ihn so 2-3 Meter vor der Linie. Ne?
Es standen noch 2 Yellower Spieler da.
Das aber war, es ist ihm zuzutrauen, den so zu platzieren, dass der drin ist.
Wir gehen davon aus, dass solche Chancen ein Tor sind eigentlich. Und ja. Das passte dann ja aber auch zum Spiel. Also die mit Abstand größte, eigentlich die einzige richtige Torchance.
Ja. Und alles andere waren Fernschüsse.
Größer eigentlich als die Chance beim Tor.
Ja, genau. Dann kommen wir zum Tor, Ecke Boccaccio auf den zweiten Pfosten. Die segelt so weit, dass man denkt, der ist schon bald im Aus. Oduali, muss man sagen, holt den schön zurück, legt ihn quer. Und Lino Schäfer schiebt ein, trifft dabei, glaube ich, noch die Hacke von Leon Deichmann, wenn ich mir das richtig angeguckt habe. Wir haben das Tor jetzt mal Lino Schäfer gegeben. Man könnte wahrscheinlich, ich sag mal so, in der Bundesliga, wenn man sich die Zeitlupe noch viermal anguckt, vielleicht war es auch Deichmann.
Du hast es Lino Schäfer gegeben, für mich ist es eindeutig ein Deichmann-Tor. Natürlich, das ist mir eindeutig.
Aber Henning, da überleg nochmal, Leon kündigt nur ein Tor pro Saison an.
Ja gut, dann Linus, herzlichen Glückwunsch, schönes Tor. Nein, aber ernsthaft, auch das Tor, also nochmal, wir sollen auch keinen falschen Eindruck entstehen lassen. Die Mannschaft hat es dann versucht, ja. Wirklich. Die haben versucht und haben auch dann nicht aufgegeben am Ende. Ja eben, stets bemüht ist viel zu wenig, auch auf dem Bemühungsniveau ist auch da zu wenig. Es war zu wenig, aber sie haben es versucht. So. Und das Tor an sich zeigt aber ja auch, der sollte ja nicht so und normalerweise geht der auch nicht rein. Und gut, aber er ist dann drin. Also ich muss sagen, mich hat auch das Tor zum 1:2, 85. Minute, hat mich auch tatsächlich nochmal aus dem Sitz gehoben. Also nicht so sehr, wie es Klaus Baumgart bei Toren gegen den VfB Oldenburg aus dem Sitz hebt. Gute Besserung an dieser Stelle.
Hat sich die Rippen gebrochen als Erklärung beim Fußballschauen.
Ja, schlimm. Gute Besserung, wirklich. Aber so sehr war es bei mir dann nicht. Aber es war natürlich schon so, okay, jetzt haben wir ein Tor geschossen, es ist noch Zeit. Am Ende gibt es bestimmt noch 5 Minuten Nachspielzeit. Aber ich hatte trotzdem, obwohl es mich kurz aus dem Sitz gehoben hat, nicht das Gefühl, dass wir jetzt das noch ziehen oder dass wir überhaupt noch einen Punkt holen. Den Eindruck hat das Spiel nicht gemacht und da wurden wir dann ja auch bestätigt.
Ja, es gab nochmal die große Schlussoffensive so nächstes Mal, aber ohne Torchancen. Ne? Ich glaube, ich habe da jetzt kein großes Ding mehr gesehen. 5 Minuten Nachspielzeit haben natürlich auch nochmal Hoffnung gemacht. Es wurden dann tatsächlich 7, bis Jedlo seinen letzten Konter, den wir jetzt aber nicht groß analysieren müssen, glaube ich, nochmal gut ausgespielt hat. Ich sehe, Henning also, möchte noch was sagen. Ja. Lass mich erst, Ballverlust VfB, Jedlo kontert, wieder mal Simon Brinkmann am Ball, legt ihn nochmal quer zu Turay, der ins fast verwaiste Tor. Johnny war zurückgelaufen, aber die kurze Ecke war schon reichlich offen. Einschiebt, Jedlo rennt zur Eckfahne, Abpfiff.
Johnny hat sich bei dem Tor für Dinge entschieden. Das ist auch in Ordnung. Und das war ja auch völlig egal. Es war die letzte Sekunde des Spiels. Ob der reingeht oder nicht, ist egal. Aber wenn man sich die Situation anguckt, klar, die Kontersituation kannst du nicht verhindern dann. Aber ich glaube, Möschel ist es auf links, der mitläuft als unser letzter Verteidiger. Ja. Und wenn du ihn anguckst, dann denkt er bei dem Pass, dass jetzt Johnny rausstürmt, um den Ball zu blocken.
Ah, okay.
Und das tut er nicht. Und er bleibt da am Fünfer irgendwo stehen.
Guck mal, das habe ich mir noch nicht
so genau gesagt. Ich bin ja Torwart. Ich glaube schon, siehst du auch an Möschels Reaktion danach. Ich glaube schon, wenn Peitzmeier da wirklich rausgekommen wäre, direkt auf den Stürmer, dann hätte er sich den Ball geholt. Glaube ich schon, aber es ist egal.
Okay.
Und an Peitzmeier hat es nicht
gelegen. Dann hätte er sich den Ball geholt, ihn lang nach vorne geschlagen und in dem Moment hätte der Abpfiff ertönt.
Wahrscheinlich hätte er sich den Ball vor die Füße gelegt und wäre bis zur Mittellinie gedribbelt.
Bis dahin schon der Abpfiff, okay.
Aber
nein, wir wollen ja nicht.
Lars, eine Sache, ich fand die beste Aktion des VfB Oldenburg hat auch Johnny Peitzmeier gezeigt. Nämlich kurz vor der Halbzeit an der Mittellinie, da war er ja öfter.
Da war mal kurz Feuer drin.
Hatte er einen kurzen Disput mit Max Wegner. Ich sage das jetzt ein bisschen augenzwinkernd, weil ich gesehen habe, dass sie sich auf dem Weg in der Kabine in der Halbzeit auch in den Arm genommen haben und ist, glaube ich, alles gut. Aber da sind sie sich ein bisschen an die Gurgel gegangen und da war ein bisschen Atmosphäre, ein bisschen Spaß, da ist die Tribüne auch mitgegangen. Das war ein paar Sekunden auch, glaube ich, oder ein paar Minuten, bevor dann Raphael Brandmann mit einem Schuss so ganz leicht noch das Außennetz touchiert hat. Das war so ein bisschen Nachbarschaftsduell-Atmosphäre, aber ansonsten.
Jetzt wollen wir nicht davon anfangen, dass wir Spieler sehen wollen, die ganze Zeit irgendwie nur am Boden sind und rumflexen. Aber hat dir das ein bisschen gefehlt? Weil es stand zu diesem Zeitpunkt schon 0:2 und es war zumindest mal, man kann jetzt sagen, so ein Zeichen, wir wollen uns wehren. Weil das war eine Aktion, wo Johnny auch wieder fast an der Mittellinie am Spielaufbau war, spielt einen langen Ball und Max Wegner rennt halt in ihn herein, rennt ihn um. Hätte man auch Foul pfeifen können, Schiedsrichter hat weiterlaufen lassen, weil der Ball, glaube ich, auch ankam beim VfB. So, und die beiden waren dann so auf Höhe Außenlinie und sind sich mal kurz an die Gurgel gegangen.
Genau.
Das hätte man ja auch schon nach dem 0-1 mal ein bisschen forcieren können, zu sagen, es läuft nicht, jetzt setzen wir mal ein bisschen Härte dagegen.
Ja, genau, also Härte, sportliche Härte, ne?
Sportliche
Härte. Dass der Gegner merkt, dass man da ist. Ja, ich gehöre ja auch zu diesen Fans der alten Schule, die irgendwie lieber Fußball kämpfen sehen als Fußball spielen, aber das ist nicht unsere Mannschaft. Also ich spreche unsere Mannschaft überhaupt nicht ab, dass sie nicht kämpfen kann. Die hat in der Restrunde letzte Saison sehr viel gekämpft, ganz toll. Aber das Spielsystem ist so ja auch nicht angelegt. Wir wollen Fußball spielen, wir spielen hinten raus. Das ist ja auch gut, das ist ja ein Riesenschritt. Wer sich vor ein paar Jahren die Spiele des VfB Oldenburg angeguckt hat, das war ja gruselig. Also das ist ja grundsätzlich gut, aber du hast recht, auch um das Stadion wieder so ein bisschen mitzukriegen. Einfach mal eine Aktion, dass du weißt, okay, die Mannschaft lebt. Wir haben die Hoffnung, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit noch alles versucht, um mal ein bisschen was nach außen zu transportieren, auch ein bisschen was innerhalb der Mannschaft zu zeigen. Das ist das, was ich die ganze Zeit meine. Sowas fehlt mir, ja, wünsche ich mir, und das kann aber nicht der Torwart machen über 90 Minuten.
Und vor allen Dingen nicht ständig an der Mittellinie. Ja. Henning, ich habe es jetzt zwei, drei Mal gesagt, wir wollen natürlich mal hören, was der Trainer anschließend auf der Pressekonferenz gesagt hat. Wir hören mal erstmal das normale Spielfazit von Dario.
Maximal frustrierend, bin ich ehrlich, so haben wir das uns nicht vorgestellt. Wir sind in meinen Augen sehr gut ins Spiel reingekommen, haben gemerkt, dass Cielo sich hinten verschanzen möchte und auf Fehler hofft. Wir waren eigentlich in den ersten 10 Minuten bis zum 1-0 waren wir wirklich gut da, ohne jetzt total zwingend zu sein, weil wir haben das Spiel in unserer Hand. Machen wir der ersten Aktion, wo wir uns nicht gut verhalten, für Max Wegner die Chance auf, der macht ihn dann rein. Und wir haben es dann weiter probiert. So ein Spiel darfst du dann einfach nicht verlieren, weil du einfach die maximale Kontrolle hast. Kriegst dann mit dem Standard das 2-0 und dann sitzt das natürlich auch. Man muss sagen, dass wir versucht haben, spielerisch da durchzukommen. Das hat dann Jelo trotzdem gut verteidigt. Wir haben jetzt keine großen Chancen erarbeitet, aber wie gesagt, so ein Spiel darfst du dann nicht verlieren, weil du darfst einfach hinten sich nicht so anstellen, wie es ist. Zweite Halbzeit haben wir alles probiert, wir haben gewechselt, wir haben versucht, Tore zu schießen, wir wurden dann zwingender. Machen dann das 2-1, vielleicht mit Glück schießen dann noch das 2-2 und dann verlierst du mit dem Konter 3-1. Ich bin maximal angefressen, aber das habe ich den Jungs auch gesagt, das ist heute nicht das Problem. Das ist das Ding, was wir draus machen. Niederlagen gehören dazu und jetzt zeigt es, wie wir darauf reagieren, wie wir die Woche trainieren, wie wir das nächste Spiel angehen. Und wenn wir das dann nicht auf die Beine hinbekommen, dann machen wir was falsch und nicht heute.
Ja, gerade so der Abgang, die letzten Worte erhöhen wirklich schon mal ein bisschen merklich den Druck, ne?
Der Druck ist jetzt da. Das wäre Quatsch, wenn Dario da sich drumherum winden würde. Das weiß er ja am besten von allen. Und er hat recht mit dem, man merkt ihm das auch an, dass er maximal angefressen ist. Es würde mich auch enttäuschen, wenn er es nicht so wäre.
Hat man ihm auch deutlich angesehen
übrigens. Ja, total. Also da waren von den 4.800 Menschen viele deutlich angefressen, mich eingeschlossen. Wobei ich eher ein bisschen perplex und verwundert gewesen bin als angefressen. Ja, und er sagt es genau, also das war jetzt ein Spiel. Es ist super schade, dass es der Auftakt war, dass der jetzt in die Hose gegangen ist, 4.800 Zuschauer. Es ist so schade. Ich habe vor 2 Wochen gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jetzt muss man erstmal sagen, aus der Zauber. Das hätten wir uns alle anders gewünscht. Ich glaube, Dario hätte sich's anders gewünscht, Sebastian Schachen hätte sich anders gewünscht. Aber das ist die Situation. Das geht jetzt nicht mehr um Jeddelo 2, es geht um Norderstedt und um irgendwie diesen Start zu retten. Und es muss in Norderstedt was kommen. Es muss spielerisch deutlich besser sein. Und vor allem muss das Spiel gewonnen werden. Ganz, ganz wichtig.
Ja, kleiner Kommentar noch dazu, also zu Darius Ausführungen. Er hat gesagt, wir hatten die maximale Kontrolle. Ah, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Weil klar, der Ballbesitz war da, aber wenn man nach 17, 18 Minuten 0-1 zurückliegt, nach 35 0-2 zurückliegt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der VfB das Spiel unter Kontrolle hatte. Ja, Ballbesitz, ja, Dominanz, aber halt reichlich ungefährlich.
Ja, komplett ungefährlich. Ich weiß nicht, ob er das auch gemeint hat nach dem Spiel. Angefressen. Wir sagen ja auch Dinge, die manchmal unverständlicher sind, als wir sie meinen.
Absolut.
Ich glaube, er meinte, dass die ersten 10 Minuten in Ordnung waren. Das waren sie auch.
Ja.
Da muss man ihm recht geben. Er sagt auch, gut, wenn wir es so machen, er sagt auch, das Spiel darfst du nicht verlieren. Der Satz ist innerlich auch falsch. Das Spiel musst du verlieren. So, das meint er aber nicht. Er meint, du darfst so nicht auftreten. Ne, du musst hier anders auftreten und dann musst du das Spiel gewinnen. Deswegen ist das für mich schon in Ordnung. Es ist auch ein knappes Statement. Das sagt auch etwas. Er ist jetzt nicht in die Analyse gegangen, groß, wie es doch manchmal ist, die einzelnen Situationen nochmal anzusprechen, auch ein bisschen mehr vielleicht noch auf den Gegner einzugehen. Das hat er nur am Anfang ganz wenig gemacht. Das spricht sehr für für das Angefressensein und auch dafür, dass er sehr wohl sieht und weiß, was die Stunde jetzt geschlagen hat.
Genau, und genau weil das so ein bisschen knapp war, haben wir natürlich noch die eine oder andere Frage in der Pressekonferenz gestellt. Unter anderem nach den Gründen, warum es denn offensiv so gar nicht zusammengelaufen ist. Das hat Dario dazu gesagt.
Es gibt zwei Punkte dafür. Das eine ist, da stehen gefühlt 8 Jedlower Spieler kurz vorm 16er. Das ist natürlich nicht so einfach. Wir haben uns schon teilweise gut gespielt und dann muss man auch sagen, hat es an dem heutigen Tag dann in den 1-zu-1-Situationen einfach auch dann nicht funktioniert. Dann sind wir außen nicht gut durchgekommen oder der Klatscher kam nicht gut oder dann der tiefe Ball. Wir hatten in meinen Augen viele, viele gute Szenen, wo wir hätten Jedlo richtig wehtun können. Aber es hat dann heute einfach am letzten an der Gier. Das hat man dann heute bei Jedlo gesehen. Die Gier war dann da, gut zu verteidigen. Die Gier war da, ein Tor schießen zu wollen. Und das war bei uns leider dann heute nicht da. Der Einsatz, der Wille, der war schon da. Aber
ich finde, das tut schon ein bisschen weh, wenn am ersten Spieltag die Gier fehlt. Und er hat ja recht, oder?
Ja, ich kann das 1:1 so unterschreiben. So habe ich es auch wahrgenommen. Ich finde es gut, was er differenziert zwischen Wille und Einsatz auf der einen Seite und Gier auf der anderen Seite. Dass Gier noch so ein Zusatz obendrauf ist, sagt er ja. Und das empfinde ich auch so. Viele Fans sind schnell dabei zu sagen, die wollten ja nicht. Das war kein Einsatz. Ja. Das würde ich der Mannschaft überhaupt nicht absprechen wollen, gar nicht. Am ersten Spieltag und die ersten 10 Minuten haben sie auch gezeigt, das sind halt Menschen und so ein Spiel entwickelt sich in Richtungen und dann ist es schwierig. Aber das, was Dario dann sagt, ist, finde ich, ganz klug, zu sagen, das war schon da alles, das war okay, aber okay reicht eben nicht, es braucht noch etwas mehr und das ist diese Gier, von der er spricht und das habe ich genauso empfunden, ja.
Jetzt hat er viele Aktionen gesehen, die hätten gefährlich werden können, dann wären wir wieder bei hätte, was hast du ihm gesagt?
Wäscheleine.
Hätte Wäscheleine.
Du hast keine gesehen, sagst du?
Nee, ich habe fast keine. Außer halt Faklam Lubongo. Und da wären wir vielleicht beim Thema. Mats Faklam, unser neuer Hoffnungsträger im Sturm, so nenne ich es jetzt mal, vom VfB, war noch nicht so eingebunden, wie er hätte eingebunden werden wollen. Das ist, glaube ich, auch als Mittelstürmer immer sehr undankbar. Was hätte der VfB anders machen können, um ihn mehr einzubinden? Weil ich glaube, du möchtest auch gerne ein bisschen über die Außenverteidiger sprechen, die ja in einem offensiven Spielsystem durchaus auch für Flanken verantwortlich sind.
Durchaus, ja, genau. Flanken war eh nicht so unser Ding am Samstag. Nein, ich würde Faklam gerne ein bisschen rausnehmen wollen aus dem Ganzen. Also Faklam, Peitzmeier und auch Linus Schäfer, das waren für mich die drei, wo ich sagen würde, die haben nicht geglänzt, die haben kein tolles Spiel gemacht, aber die sind nicht so abgefallen. Peitzmeier hat einfach natürlich an dem Spiel gar nicht teilnehmen können. Faklam hat 3-4 gute Aktionen nach vorne gehabt, zweite Halbzeit, wo er sich durchtankt oder wo er mal geschickt wird oder wo den Ball mal am 16er festmacht. Ich glaube, das ist das, was er machen soll. Das hat er 3-4 Mal gemacht, das hat dann letztlich keinen Ertrag gebracht. Er hat selber auch keine Riesenchance gehabt. Aber du sagst es gerade selber, wir setzen ihn nicht ein. Kaum, wenn dann durch die Mitte, das ist auch in Ordnung. Aber Flanken, ich kann mich an keine wirklich gute Flanke erinnern, gerade nicht von den Außenverteidigern. Das hat sich allerdings nach den Wechseln dann auch nicht geändert. Ich bin über den Sturm nicht weniger enttäuscht als über die defensive Reihe, muss ich sagen. Für mich waren
verständlich, weil es kam ja nicht viel nach vorne, aber das, was kam, wurde gefährlich.
Genau.
Von Jedlo,
genau. Das war gefährlich. Spricht auch nicht für die Innenverteidigung, wobei ich die schwer einzuschätzen finde bei uns. Aber unsere beiden Außenverteidiger, Ermal Pepschi und Nico May, ich habe Nico May in Gütersloh schwach gesehen. Ich habe Nico May jetzt schwach gesehen. Von meinem Blick auf der Tribüne aus, glaube ich, hat er Glück, dass er nach 35 Minuten nicht mit Rot runtergeht.
Das war der Konter von Jedlo, glaube ich. Ne? Gavi Lu läuft relativ frei aus dem Mittelfeld auf die VfB-Abwehr zu. Er hätte noch 1-2 Anspielmöglichkeiten gehabt. Nico May kam von hinten. Ja, wirkte schon heftig.
Wirkte heftig.
Aus 100 Metern Entfernung allerdings.
Genau, wir sitzen weit weg. Unser Eindruck ist immer der von der Tribüne. Ja. Wir können hier kein endgültiges Urteil fällen. Ich sag dir nur, was ich gesehen habe und was mein Eindruck war. Ich habe über die 90 Minuten den Eindruck gewonnen, dass wir ganz schnell Nico Kniestock und Patrick Möschel fit kriegen müssen für die beiden Außenverteidigerpositionen. Denn so gut Ermal Pepschi gegen den HSV gewesen ist und so gut Nico May in der vergangenen Restrunde aufgetreten ist, das war gar nichts. Es war nichts. Es war wirklich nicht gut. Das tut mir auch leid, aber das kann nicht, diese Viererkette da hinten kann nicht die Viererkette für die nächsten Wochen sein. Mhm.
Gute Nachrichten in dem Bereich. Ich glaube, Nico ist jetzt schon, müsste eigentlich ziemlich weit sein. Hatte nur eine kurze Zerrung in der Vorbereitung, hat, glaube ich, die letzten 2-3 Wochen trainiert. Dürfte eigentlich sehr schnell wieder ein Kandidat sein. Bei Patrick Möschel fällt mir das etwas schwerer einzuschätzen, weil er große Teile der Vorbereitung verpasst hat mit seinen Problemen. Ist jetzt auch wieder seit, weiß ich nicht, 2-3 Wochen dabei, aber hat mehr verpasst. Ja, durch den Ausfall von Anwar Adam ist da rechts hinten natürlich irgendwo eine kleine Baustelle entstanden.
Hätten wir die doch geschlossen.
Ja, da müsste ich jetzt auch natürlich drauf hinaus. Mir geistert immer noch der Name Ngofuor Anubodem im Kopf rum, der sowohl gegen den BVB 2 als auch in Gütersloh mitgespielt hat. Du kannst vielleicht nochmal auf deine Eindrücke aus Gütersloh eingehen. Er ist nach wie vor nicht verpflichtet. Das letzte Mal, dass ich Dario auf ihn angesprochen habe, war am Montag beim Live-Talk. Da hat er natürlich auch gemauert, dass er nicht weiß, wie es weitergeht, dass noch offen ist, ob es zu einer Verpflichtung kommt oder nicht. Ja, sag was. Was hast du in Gütersloh gesehen?
In Gütersloh am Kanal.
Es wäre ein Rechtsverteidiger.
Genau, wir sprechen über einen Rechtsverteidiger aus der Jugend von Schalke 04, vorher Essen und Dortmund. Den habe ich in Gütersloh gesehen, der hat ein ganz grundsolides Spiel gemacht. Das war für die Regionalliga ein guter Rechtsverteidiger. Der hat hinten auch nicht alles geklappt, der hat ja auch kaum mit der Mannschaft trainiert, kennt sich ja nicht, hat auch nicht alles geklappt, ist auch mal überlaufen worden, aber der hat das solide hinten gemacht, der hat nach vorne offensiv was gezeigt, der konnte auch mal einen Ball reinbringen in den Strafraum, hat glaube ich sogar ein Tor mit vorbereitet, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Das wäre jemand, den du verpflichtest, dann hast du einen soliden Rechtsverteidiger, auch wenn Patrick Möschel noch dreimal verletzt ist diese Saison, dann kannst du den bringen, dann machst du dir gar keine Sorgen. Das ist kein Unterschiedsspieler, du wirst mit dem nicht Meister, wenn du den holst, aber du kannst den ohne Sorgen aufstellen. Ich habe mich gewundert, dass er bislang nicht verpflichtet worden ist. Ich habe allerdings auch gesehen, dass er nach dem Spiel in Gütersloh alleine mit dem Auto nach Hause gefahren ist, mit dem Privatwagen.
Ah, okay.
Was das bedeutet, weiß ich nicht.
Wobei, er kommt ja aus der Ecke da.
Ich habe gedacht, er besucht vielleicht seine Familie, nutzt das, wenn man schon so ein bisschen da unten ist. Kann ja auch sein, wir wissen es nicht. Ich sage dir nur, was ich gesehen habe. Das halte ich auch für wahrscheinlich, dass er einfach nur da so Freunde und Familie besucht hat. Ich hätte gedacht, dass das relativ klar ist, dass der Mann am ersten Spieltag bei uns ist. Ob er dann von Beginn an spielt, ist ja noch eine andere Frage. Aber ich wundere mich, dass er nicht da ist und dass wir weiterhin nur 19 Feldspieler im Kader haben.
Dann bleiben wir direkt bei dem Thema. Es herrscht weiterhin Transferstillstand, so nenne ich es jetzt mal. Mats Fackrum ist verpflichtet, Vincent Hagen als derjenige, der aus der U19 hochgezogen worden ist. Es wird keine 10 Neuzugänge geben, das liegt daran, dass der Stamm geblieben ist. Aber du sagst es gerade, es sind 19 Feldspieler.
Genau,
das ist zu wenig. Fehlen noch zwei, oder?
Das ist so. Zu den 19 gehört, glaube ich, auch schon Anu Adam.
Ja.
Also sind es 18 eigentlich.
Ja.
Du hast ja auch Fußball gespielt, spielst noch Fußball. Du musst ja auch ein Training schaffen, und nicht nur immer mit A-Jugendspielern, sondern auch mit Regionalligaspielern.
Das Training schaffst du mit den A-Jugendlichen, klar.
Ja, ja, das Niveau des Trainings ist ja auch eine Frage. Und wir haben ja nun gerade die letzten Jahre erlebt, was passiert. Gerade letzte Saison, wenn der ausfällt und der ausfällt, dann gibt es noch irgendwelche komischen roten Karten und Sperren. Es muss jemand kommen. Ich habe das hier letztes Mal gesagt, ich sehe zwei, eher drei Neuzugänge, die wir noch brauchen, um wirklich einen soliden Stamm zu haben, um zu sagen, im Winter sind zwei verletzt und einer gesperrt und einer hat Kopfschmerzen. So, das wird schon eng. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass wir noch irgendjemanden holen werden. Aber ich finde,
davon bin ich auch überzeugt.
Ja.
Aber es wird jetzt auch langsam mal Zeit. Ne? Weil klar, es ist noch bis Ende August Zeit. Ja. Aber da kannst du auch schon den Saisonstart komplett verkorkst haben. Und das kennt der VfB.
Das kennt der VfB. Und eine Mannschaft muss sich auch einspielen. Und das tut sie nicht nur im Training, sondern das macht sie auch in der Saisonvorbereitung. Und es wird jetzt langsam wirklich knapp. Und ich bin mittlerweile so weit, Dario hat ja gesagt, wir holen nicht einfach nur irgendjemanden, um Leute im Kader zu haben, sondern muss uns natürlich qualitativ voranbringen. Muss er ja auch sagen, was würde das sonst über den Spieler sagen, der dann geholt wird. Ne? Aber erstmal jetzt gerade brauchen wir auch einfach 2-3 Spieler. Ob die jetzt dann die besten Regionalliga-Spieler von allen sind, weiß ich nicht. Aber so einen soliden wie den Anubodem aus Gelsenkirchen hätte ich gerne genommen. Letztlich wissen wir nicht, wie es wird. Letztlich wissen wir nicht, wie die Gespräche laufen. Es ist nur aus meiner Sicht schade, dass er noch nicht da ist.
Wunschkonzert, 2 Spieler, welche Position?
Rechtsverteidiger, definitiv.
Ist ja auch das Ziel.
Ja, und Dario wird an seinem Spielsystem nichts ändern. Deswegen werden wir nicht mit meinen geliebten 2 Stürmern vorne drin spielen, eine 9 und eine 11. Marius Ebbers wird es auch nicht mehr machen, der neue Co-Trainer. Deswegen möchte ich weiterhin den einen Mittelfeldspieler im Zentrum, der einfach ein erfahrener Typ ist. Er muss nicht mehr der Schnellste sein, aber der würde der Mannschaft, glaube ich, wirklich gut zu Gesicht stehen, einfach um da zu sein, um stark zu sein. Und ja, Wunschkonzert hast du gesagt, die beiden.
Ich wollte gerade sagen, wir sind hier bei Wünsch dir was. Ja, Henning, also sehr ernüchternder Saisonstart für den VfB. Wir wollen zumindest auch mal kurz auf die anderen Ergebnisse der Regionalliga Nord gucken, denn wie du so schön sagst, am Anfang ist man noch so heiß und will mal gucken, was machen die Teams, über die man redet und mit denen man sich beschäftigt. Und dann müssen wir sagen, unsere beiden Tipps aus der ersten Folge, wer ganz oben angreifen könnte in dieser Saison, haben kumuliert zusammen 0 Punkte nach dem ersten Spieltag.
Ja, ist ja auch gut für unser Verhältnis hier am Tisch.
Absolut.
Ne? Das wäre ja sonst unangenehm. Natürlich ist deine Pleite noch höher zu bewerten als meine.
Ja, vielen Dank. Also aufklären, ich habe hier Blau-Weiß-Lohne zum Geheimfavoriten gemacht, die sich gleich mal 2-3 gegen Aufsteiger Hannoverschen HC zu Hause gegönnt haben.
Was auch bitter ist, muss man sagen. Ja.
Viele Grüße und danke für nichts an dieser Stelle. Dein Favorit, Kickers Emden, hat auch verloren. 0-1, da muss man allerdings natürlich einordnen. Und damit hast du recht, dass ich mehr ins Klo gegriffen habe für diesen ersten Spieltag als du. Dass mit dem SV Meppen da ein deutlich stärkerer Gegner auf dem Platz stand.
Ja, so würde ich es auch sehen. Aber zwei ja nicht nur von uns hochgehandelte Mannschaften haben am ersten Spieltag verloren. Das kann ja auch vielleicht dem VfB Oldenburg Mut geben. Ich finde aber auch die anderen Ergebnisse wirklich spannend, muss ich sagen.
Ja, bevor wir die machen, ganz kurzer Eindruck, weil ich Freitagabend auch in Emden war. Man ist dann immer geneigt zu sagen, das war ein langweiliges, schwaches Spiel. Das war auch für den normalen Fußballfan jetzt keine große Fußballkunst, die man da gesehen hat. Aber man konnte schon sehen in den Zweikämpfen, im taktischen Verhalten, dass da wirklich zwei gute Mannschaften auf dem Platz stehen. Von Emden habe ich mehr Eindrücke und weiß auch einfach mehr durch unsere redaktionelle Verbundenheit. Meppen habe ich jetzt das erste Mal gesehen mit dem Kader, den sie da jetzt stehen haben. Und ich glaube schon, dass mit denen tatsächlich zu rechnen sind. Sehr zweikampfstark, gute Körperlichkeit auch hinten nach vorne, gute Leute, die da zwar nicht so zur Entfaltung gekommen sind, aber die waren die bessere Mannschaft. Also für den VfB, um die Brücke zu schlagen, geht es am vierten Spieltag nach Meppen.
Aber Meppen auswärts können wir, das können wir.
Das stimmt, ja. Das ist richtig.
Spätestens da platzt der Knoten.
Gut, du wolltest auf die anderen Ergebnisse. Weiche Flensburg, auch von dem einen oder anderen oben angesiedelt, verliert mal gleich 5-2 zu Hause gegen Phoenix Lübeck.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Ja, das ist aber, ich finde, tatsächlich für Phoenix ein Ausrufezeichen. Es war klar, dass die eine gute Mannschaft stellen. Ich hätte auch gedacht, Platz 5, 6, 7 auf jeden Fall, leisten gute Arbeit, aber 5-2 bei einer Mannschaft, die dieses Jahr nach zwei schlechten Jahren wirklich auch wieder so gehandelt worden ist, dass sie oben zumindest solide mitspielen kann, das war am ersten Spiel doch schon eine Ansage.
Absolut. VfB Lübeck gewinnt 2-0 gegen Bremer SV, das ist, glaube ich, so ein bisschen fast das normalste Ergebnis, denn trotz aller finanziellen Sorgen, die man da aus Lübeck hört, sind die ersten 14, 15 Spieler, die da im Kader stehen, nach wie vor qualitativ hochwertig. Und der Bremer SV, wie wir alle wissen, hat ja auch so seine Problemchen und wird jetzt ganz sicher nicht im ersten Saisondrittel in dieser Saison mitspielen.
So ist es. Ich glaube, der Bremer SV ist finanziell so aufgestellt, auch durch den verpassten DFB-Pokal, haben ja lange überlegt, ob sie überhaupt melden für die Regionalliga. Haben sie jetzt Gott sei Dank gemacht, finde ich ganz toll. Ist immer schade, wenn durch solche finanziellen Punkte dann eine Ligenzugehörigkeit beendet wird. Aber VfB Lübeck gegen Bremer SV 2-0, ja, hättest du mich vorher gefragt, hätte ich glaube ich auch 2-0 gesagt.
St. Pauli 2 verliert 5-0 gegen die SV Drochtersen-Assel, die damit zumindest mal eine von den Mannschaften ist, die vorne zu erwarten ist, die gleich mal ein Statement gesetzt hat.
Genau, und 5-0 ist, sie hätten da auch 3-0 gewinnen können, hätte man gesagt, ja, hätte ich auch vorher unterschrieben, aber 5 ist dann schon was. Und klar, Pauli 2, wir stecken beide nicht voll im Kader drin, aber immer ein Kader, der tatsächlich eher unten angesiedelt ist, die sich freuen, wenn sie die Liga erhalten, um Spieler ausbilden zu können. Das wird dieses Jahr auch so sein. Und Drochtersen-Assel, ein Verein, der seit Jahren zu den Top-Favoriten gehört, den wir beide auch dazu gezählt haben, den die Trainer der anderen Vereine auch dazu zählen, startet in die Saison mit einem 5-0 Auswärtssieg. So, das steht da erstmal.
Spannendes Duell jetzt am Freitagabend, doch das ist ein Assel zu Hause gegen Kickers Emden. Zwei der vermeintlichen Top-Teams gucken wir uns genau an. Und Altona, und damit gehen wir über zum Ausblick auf den kommenden Sonntag, gewinnt 2-1 gegen Eintracht Norderstedt.
Jawohl, 2-1. Altona Aufsteiger. Norderstedt eine sehr starke Restrunde gespielt, letzte Saison.
Ich lieb's, wenn du Restrunde sagst.
Ich sag das extra wegen dir immer.
Ich weiß, das macht mich sehr glücklich.
Nachdem ich vorhin schon aus Versehen Vorrunde statt Vorbereitung gesagt habe, sage ich zumindest jetzt immer deine Restrunde. Dann sind wir wieder beieinander. Nein, auch Altona sind wir auch weit von weg, aber man hat schon gehört, dass sie eine gute, solide Mannschaft stellen. Anders als die letzten Jahre als Aufsteiger, wo sie wirklich teilweise nicht viel mit dem Regionalliga-Niveau zu tun hatten. Ja, das ist ja auch so eine Art Stadtderby, nun ist Norderstedt in Schleswig-Holstein, gehört aber zum Hamburger Fußballverband.
Ich glaube, wir dürfen das schon als kleine Stadtderby zählen.
Weiß ich nicht. Du nennst ja auch VfB gegen Jeddelo 2 ein Derby. Du darfst das auf jeden Fall. Ich würde sagen, in Nachbarschaft, Sir.
Aber okay, komm, die Diskussion, die lassen wir jetzt. Die lassen wir weg.
Das würde auch zu lange dauern.
Nein, aber Sonntag, 14 Uhr, Eintracht Norderstedt. Und Henning, irgendwie habe ich einen Fiebertraum. Jeddelo war die dritte Heimniederlage in Folge. Wenn ich mir die letzten beiden Auswärtsergebnisse des VfB in Norderstedt angucke, war das ein 0-2 in der letzten Saison und ein 0-5 in der vorletzten Saison. Danach musste Benjamin Duda seinen Platz räumen.
Ja, und 0-2 und 0-5 sind erstmal Zahlen, keine guten Zahlen, aber wer sich an die Spiele erinnert, da ist das Wort Fiebertraum schon gut gesetzt von dir.
An was erinnerst du dich?
Also das 0-5 habe ich tatsächlich nicht live gesehen, aber dann in der Zusammenfassung und am Ticker verfolgt. Das hatte viel mit Entsetzen zu tun, was da passiert ist. Und das 0-2 am ersten Spieltag der letzten Saison war ja ähnlich wie der erste Spieltag dieser Saison, dass du da hinfährst mit voller Kapelle und der großen Hoffnung und dann passiert ja nichts. Und du verlierst völlig verdient 0-2.
Ja, jetzt müssen wir über Norderstedt sagen, okay, verlieren in Altona. Es ist aber eine Mannschaft, ich glaube, du hast es letzte Woche oder vor zwei Wochen auch gesagt, die wir eigentlich gar nicht so schwach diese Saison erwarten. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, 14 Neuzugänge, 13 Abgänge. Also da hat es einen riesen Umbruch gegeben. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Erklärung, warum es am Anfang noch hakt.
Genau, das können wir uns zumindest so zurechtlegen. Dann müssten wir uns allerdings auch fragen, warum es beim VfB Oldenburg hakt, der den gesamten Kader zusammengehalten hat.
Also, ach Henning, jetzt wollte ich gerade mal ein bisschen vom VfB ablenken, dann fängst du wieder an.
Ja, sorry. Aber du hast recht, das ist natürlich klar. Wenn du den gesamten Kader einmal auf links drehst, dann wird das seine Zeit brauchen. Ich weiß nicht, wie sie die jetzt in der Vorbereitung performt haben. Ich habe aber gedacht, als ich mir den Namen angeschaut habe und wie gesagt auch die letzte Saison, das macht ja auch was mit dem Verein, mit dem Umfeld, ne, dass es da funktioniert hat in der Restrunde. Ich sehe sie nicht ganz unten drin. Ich glaube, sie sind ein solider Regionalligist und du hast die Ergebnisse des VfB Oldenburg der letzten Jahre da genannt. Ja, es wird interessant am Sonntag.
Erwartest du Veränderungen? Und zwar also, erstmal jetzt einfach in der Startelf. Jetzt gehen wir mal davon aus, diejenigen, die jetzt am Samstagabend im Kader standen, also spielbereit waren, trainieren alle die Woche voll mit, sind also alle mindestens mal, wenn sie voll mittrainieren, für 60 Minuten einsatzbereit. Mhm. Was würdest du verändern?
Und Herr Arno Bodem ist bis dahin nicht gekommen.
Nein.
Der ist nicht gekommen.
Können wir ja jetzt nicht einfach, also, den können wir uns hier jetzt nicht reinwünschen.
Ja. Das stimmt, machen wir auch nicht. Ich glaube ganz, ganz sicher, dass Linus Schäfer spielen wird. Ich glaube ganz sicher, dass Driller und Demai nicht spielen wird. Ich glaube, dass Dario ein Fan von Nico Mai ist. Ist mein Gefühl. Mhm. Und Patrick Maschel ist noch nicht besonders weit für rechts hinten. Deswegen gehe ich davon aus, dass Nico Mai in der Mannschaft bleiben wird.
Da halte ich gegen.
Ja?
Ja, komm, wir müssen ja auch mal.
Gut, was hast du an Geld auf dem Tisch liegen?
Schmeiß mal einen Euro ins Phrasenschwein, wo du das sagst. Einfach ja, mal nur so.
Dann schmeiß ich einen dagegen. Und wer verloren hat, schmeißt nächstes Mal noch einen rein.
Klar ist, dass natürlich Nico Kniestolk dann meine Wahl ist.
Aber du,
links hinten.
Aber du hörst hier, dass natürlich Lars Blanke schmeißt ein dickes 1-Euro-Stück rein. Und bei mir ist es so.
Ach Gottchen. Schlimme Bilder.
Ja, das sind die 20-Cent-Stücke, die ich mache.
Alle aus der Wallstraße. Ja, lassen wir das. Nico Mai, Nico Kniestock. Gut, die Wette haben wir am Laufen. Patrick Möschel könnte eventuell noch nicht bereit sein für die Startelf. Werden wir dann mal sehen. Andere Veränderungen. Lino Schäfer, hast du gesagt, er wird nicht die halbe Mannschaft austauschen.
Das wird er nicht, aber hat er jetzt auch wirklich diese 5 Wechsel sehr schnell durchgezogen. Ja, es ist, wen sollst du auch nicht tauschen?
Also, ich meine, Lubongo ist, wissen wir alle, auch ein Startelf-Kandidat.
Ja.
Also.
Ja, natürlich. Also, man kann ja noch mal über die anderen reden. Also, Otto Ali, als er reingekommen ist, hat ja wirklich auch dem Spiel nichts geben können. Und wir haben
Torvorlage?
Ja, gut. Ja. Eigentlich war die Vorlage von Schäfer und Deichmann macht ihn. Egal. Das war eine gute Aktion. Okay. Aber für das gesamte Spiel des VfB Oldenburg hat es nichts genützt. Und wie oft sind wir wirklich, hatten wir die Möglichkeit, das ist auch das, was Dario meint vielleicht in seinem Statement, nach vorne zu gehen, durchzugehen. Und wie oft wurde dann abgestoppt und nach hinten gespielt und wieder hinten rum und nochmal über Peitzmeier und nochmal über die Verteidigung. Weil einfach der Weg nach vorne vielleicht gar nicht gesehen worden ist. Und das habe ich bei Moses auch ganz stark gesehen. Deswegen erwarte ich nicht unbedingt, dass er spielt. Ich habe leider auch Taritas sehr schwach gesehen in dem Spiel. Vielleicht sein schwächstes VfB-Spiel von diesen ganz dunklen Phasen zu Beginn der letzten Saison abgesehen. Habe ich noch nie so erlebt. muss ich ehrlich sagen, wird er natürlich nicht ausnehmen, wenn er fit ist, ein super Fußballer. Ich bin immer noch jemand, der einen Satz, der sich wundert, dass Boccaccio nicht spielt, vielleicht weil er keine bessere Vorbereitung spielt. Für mich ist das von der Anlage her ein Spieler, der schon in die erste Elf gehört. Und ansonsten wird aber Dario, du sagst es gerade selber, natürlich jetzt nicht alles einreißen nach einem Spiel. Die Mannschaft hat eine Idee, der Trainer hat eine Idee und wir versuchen es jetzt nochmal.
Bezogen auf Taritas und alle regelmäßigen Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts wissen, dass er einen großen Freund in dieser Runde hat, bin ich tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten jetzt gerade, weil ich fand ihn auch tatsächlich in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, nicht sehr auffällig. Er hat noch nicht die Form aus der Vorsaison, ist für mich definitiv erstmal gesetzt als Zehner, aber da darf auch schon wieder ein bisschen mehr kommen.
Ja, gebe ich dir komplett recht. Habe ich auch so gesehen. Ist aber ein wichtiger Faktor in der Mannschaft. Schießt auch die Standards.
Kann Boccaccio auch schießen.
Ja, das stimmt. Aber es gibt ja vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Vielleicht können ja Menschen auch gleichzeitig auf dem Platz stehen. Das weiß man nicht.
Ah, Henning, du hast wieder kreative Ideen. Ja. Ich möchte den Moment nutzen, um noch einmal kurz Werbung einzuschieben. Wenn ihr zwischendurch Lust auf gute Geschichten habt, abseits vom Fußball, dann hört doch mal bei Weird History rein. Der Podcast erzählt echte, kuriose Geschichten aus der Geschichte. Mal geht's um Künstler, die Gemüse zu Porträts verarbeiten, mal um absurde Glaubensgemeinschaften oder königliche Eigenheiten. Die beiden Hosts Bianca und Leonie bringen alle zwei Wochen Historisches mit einem Augenzwinkern charmant, fundiert und angenehm anders, also eine klare Hörempfehlung, gibt's alle 14 Tage neu auf Spotify und Co. So, Henning, zum Abschluss. Fährst du nach Norderstedt?
Die Frage ist noch nicht beantwortet. Es steht in meinem Kalender. Ich hoffe, dass es klappt. Falls ich es nicht schaffen sollte, liegt es nicht am ersten Spieltag. Dann hat es andere Gründe. Ich hoffe, da sein zu können. Ich möchte es sehen. Es ist was anderes, das Spiel vor Ort zu sehen, als es am Fernseher zu gucken. Ich möchte auch den Eindruck haben, wie die Stimmung rund um die Mannschaft ist. Ich hoffe es, ich gebe mir Mühe, aber ich kann es noch nicht versprechen.
Was möchtest du fernab vom Personal sehen, damit es mit dem ersten Saisonsieg klappt?
Wollen wir auf die Gier nochmal zu sprechen kommen? Darius Gier. Wobei Darius Gier scheint es nicht.
Also ich glaube, das steht tatsächlich außer Frage.
Lars, die Mannschaft wird in Norderstedt auf den Platz kommen. Da erwartet uns kein Hexenkessel.
Das ist richtig. Es sei denn, es kommen sehr viele Oldenburger mit.
Ja, genau. Das glaube ich auch weiterhin. Wir haben eine sehr treue Fanschar, die auch für Regionalliga Nordverhältnisse weite Strecken wirklich da dabei ist. Daran wird es nicht scheitern. Nein, was ich sagen wollte, ist, uns erwartet kein Hexenkessel. Ich habe nicht die Sorge, dass die Mannschaft da nach 5 Minuten einen auf den Deckel kriegt und auseinanderbricht. Weil das wird nicht so sein. Es ist weder jetzt eine Wand an Gästefans, noch sind da 5000 Oldenburger, die nach 30 Minuten anfangen zu pfeifen. Das ist nicht so. Die Chance ist, glaube ich, da, dass wir da gut auftreten mit der Gier, mit auch der richtigen Idee des Trainers. Dario und Marius Ebbers werden Norderstedt sich genau angeschaut haben. Wir werden
Marius Ebbers vielleicht ein paar Insider als ehemaliger Co-Trainer.
Genau, wir werden Ideen haben, wie wir gegen diese Mannschaft spielen können. Davon bin ich komplett überzeugt. Ich mache mir gar keine Sorgen, dass die Verantwortlichen beim VfB Oldenburg die Dinge gut im Blick haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Es wird am Ende daran liegen, ob die Mannschaft sich zusammenreißt und das Ganze auf den Platz kriegt, was sie tun soll. Und ich bin ein hoffnungsfroher Mensch und ich will auch jetzt nicht die ganze Saison nach einem Spiel schon einreißen. Wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, ist alles gut. Aber es wird eine Aufgabe werden in Norderstedt.
Wir werden das mit großem Interesse beobachten und hoffen, dass wir hier, wenn wir beide in 2 Wochen wieder miteinander sprechen, über Positiveres berichten können und nicht über einen erneuten Fehlstart des VfB Oldenburg in die Saison. Das kennen wir aus den letzten 2 Jahren. Henning, nächste Woche gibt es natürlich wieder eine Folge mit einem VfB-Gast. Wer das sein wird, lasst euch noch ein wenig überraschen. Wir hören uns in 2 Wochen selbst wieder. Bis denn. Ciao, ciao.
Es war mir eine große Freude. Kommt alle nach Norderstedt. Bis dahin. Tschüss.